Das Ohr am Netz, der Eko-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen hier im Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Bei mir ist alles gut, bei dir?
Wunderbar, ich sitze im Büro und glotze in den herbstlichen Garten. Sehr schön, bisschen melancholisch, aber hat keinen Einfluss auf diese Folge hier, das kann ich versprechen, weil wir haben ein spannendes Thema heute.
Absolut.
Icon, und das Thema haben wir ja nicht ohne Grund, Sidonie.
Nein, genau, das Thema haben wir, weil ab Ende dieser Woche, das große Icon-Meeting in Hamburg stattfindet, wo Eko auch Host ist, zusammen mit der DENIK und der Stadt Hamburg. Das wird jetzt vielen erstmal so gar nichts sagen. Was ist überhaupt die Icon? Das ist sozusagen die große internationale, überstaatliche, kann man sagen, Internetverwaltung. Sowas gibt es tatsächlich. Und ja, wir wollen heute in der Folge einfach mal klären, was verbirgt sich dahinter und warum brauchen wir das?
Bevor wir das tun, haben wir aber wie immer ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt zusammengetragen.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung beziehungsweise der Zusammenhang zwischen beidem, das beschäftigt ja gerade nicht nur uns, sondern durchaus auch die öffentliche Debatte. Es wird viel darüber gesprochen, dass Digitalisierung natürlich viel Strom verbraucht und auch am CO2-Ausstoß beteiligt ist. Rechenzentren brauchen natürlich Strom und wir brauchen immer mehr Rechenleistung. Insofern, die Debatte ist natürlich absolut berechtigt. Uns ist als Verband nur aufgefallen, dass hier ja aktuell einfach sehr viel über die Kosten gesprochen wird, also über die negativen Seiten, ja, den Verbrauch, den Energieverbrauch, die Energiebilanz von Rechenzentren, von digitalen Technologien, aber relativ wenig darüber, dass natürlich digitale Technologien und Dienste auch an vielen, vielen Stellen dazu beitragen können, dass eben CO2 eingespart wird oder dass energieeffizienter gearbeitet werden kann und so weiter. Und ja, dazu gibt es relativ wenig Zahlenmaterial auch und hier wollten wir einfach mal einen Beitrag leisten und haben zusammen mit Arthur D. Little ein kleines Studienpapier gemacht, das sozusagen ja jetzt auch nicht den Anspruch hat, hier eine Gesamtrechnung aufzumachen zur Gesamtklimabilanz von Digitalisierung, aber immerhin doch für einen gewissen Zeitraum, nämlich bis 2050, einfach mal hochrechnet, wie digitale Technologien und Dienste in verschiedenen Bereichen dazu beitragen können, dass eben CO2 eingespart wird. Und das Ergebnis, das ist durchaus ganz beeindruckend. Es ist nämlich so, dass tatsächlich bis zum Jahr 2050 dank digitaler Technologien rund 163 Megatonnen CO2 eingespart werden. Wenn man nochmal den ganzen Bereich Datenspeicherung und Übertragung mit einberechnet, sind es nochmal 104 Megatonnen mehr. Insgesamt reden wir dann tatsächlich über 30%, die bis 2050 durch digitale Technologien an CO2-Emissionen eingespart werden können. Und das ist schon eine ganz schöne Hausnummer.
Ja, und es geht auch gleich weiter mit Zahlen und dem Thema Nachhaltigkeit, denn um Energie zu sparen, kann jeder Einzelne von uns etwas tun, auch wenn es nur kleine Beiträge sind, die man leisten kann. Zum Beispiel kann man jetzt gerade zum Start der Heizperiode smarte Heizthermometer einsetzen, also Thermostate meine ich, also die kann man entweder direkt am Heizkörper haben oder wenn man eine Fußbodenheizung hat, an den Thermostaten, die bisher an der Wand waren, oder wenn man ein Einfamilienhaus hat, auch die gesamte Heizung smart steuern. Das funktioniert sehr, sehr gut. Da gibt es sogar so eine Art Annäherungsalarm. Das heißt also, wenn ich nach Hause komme, dann dreht die Heizung rechtzeitig hoch, wenn ich mich nähere. Und wenn ich das Haus verlasse mit meinem Smartphone, dann geht die Heizung runter. Alles toll. Aber laut einer Umfrage, die der Eko mit dem Meinungsforschungsinstitut CIVEL gemacht hat, nutzen das nur 8% der Deutschen aktuell, was ein bisschen schade ist. Auch ansonsten sieht es beim Thema Energiesparen ein bisschen mau aus. Die Beleuchtung regeln nur rund 11% über Bewegungsmelder. 10% setzen auf smarte Duschköpfe, immerhin. Nur 7% steuern ihre Steckdosen per App. Insgesamt setzt erst jeder bzw. jede vierte Deutsche auf digitale Lösungen, um Energie zu sparen. Dabei ist es doch eine ganz einfache und smarte Art, wirklich Energiekosten und damit auch CO2-Ausstoß zu reduzieren. Also da gibt es ganz, ganz viel, was man da machen kann. Wir haben auch mal eine Folge zum Thema Smart Home gehabt. Einfach mal ein bisschen zurückhören hier im Ohr am Netz. Da gibt es auch schon ein paar gute Hinweise dazu.
Ja, und zum Schluss nochmal eine kleine Meldung zu einem unserer Dauerbrenner-Themen, auch hier im Podcast, dem Thema Vorratsdatenspeicherung. Hier hat ja der Europäische Gerichtshof bereits vor vor gut einem Jahr entschieden, dass die deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung nicht mit Unionsrecht vereinbar ist. Und mit seinem Urteil vom 7. September folgte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ja erst vor kurzem auch dieser Entscheidung, womit eben der langwierige Rechtsstreit um die Vorratsdatenspeicherung eigentlich endlich ein Ende gefunden haben sollte. Sollte man zumindest meinen. Es ist jetzt natürlich so, dass diese Regelung nicht von heute auf morgen weg ist in Deutschland, sondern die Bundesregierung muss sie tatsächlich auch offiziell abschaffen. Das ist seither noch nicht passiert. Das macht uns ein bisschen Sorgen und deswegen hat auch unser Vorstandsvorsitzender Oliver Süme in der letzten Woche tatsächlich den Gesetzgeber nochmal dazu aufgefordert, dieses Thema Vorratsdatenspeicherung doch jetzt bitte endgültig abzuschaffen und eben nach alternativen Lösungen zu suchen, die es ja gibt, zum Beispiel Quick Freeze oder die Login-Falle. Andernfalls werden hier einfach weiter Bürgerrechte und das Recht auf Privatsphäre unverhältnismäßig beschnitten.
Vergesst alle mal Yes We Can, weil heute geht es um Yes I Can. I Can ist nämlich heute unser Thema. Und ja, bevor wir mit vielen spannenden Gesprächen einsteigen, lassen wir uns erst noch mal ganz kurz erklären, was sich hinter der Organisation eigentlich verbirgt. Kurz zusammengefasst.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
1969 wurde die erste Nachricht über das ARPANET verschickt. Ein Netzwerk des US-Verteidigungsministeriums und Vorläufer des weltweiten Internets. 3 Jahre später begann John Postel damit, sogenannte Socket-Nummern, also Identifikatoren für die Kommunikation und den Datenaustausch von Computern, für das ARPANET in seinem Notizbuch zu verwalten. Aus seinem Register wurde schließlich die Internet Assigned Numbers Authority, kurz IANA, die für die Koordinierung des Domain Name Systems, dem DNS, also der Zuordnung von Domains zu IP-Adressen, zuständig ist. Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, kurz ICANN, wurde 1998 gegründet, nachdem sich die US-Regierung verpflichtet hatte, die politische und technische Verwaltung des DNS einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in den USA und weltweiter Beteiligung zu übertragen. Der Übergang der Verwaltung von der IANA wurde im Oktober 2016 dank der Arbeit und des Engagements der weltweiten Internetgemeinschaft abgeschlossen. Die Entscheidungsfindung bei ICANN erfolgt in einem Multi-Stakeholder-Prozess, der sicherstellt, dass die Interessen verschiedener Parteien, einschließlich Regierung, Unternehmen und der Internetgemeinschaft, berücksichtigt werden. Zu den Hauptaufgaben gehören die Zuordnung von Domainnamen zu IP-Adressen sowie die Durchsetzung bestehender und die Entwicklung neuer Richtlinien, um die Stabilität, Funktionalität und Sicherheit des Internets zu gewährleisten.
Aber jetzt stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, was ist eine Dampfmaschine oder eher, was ist eine ICANN und warum ist die Arbeit der ICANN so wichtig für uns alle als Internetnutzer? Naja, wir haben uns in unserem ersten Interview mal in die Welt der ICANN abholen lassen.
Im Gespräch.
Als Vorstandsvorsitzender von ECO hat sich Oliver Süme dafür stark gemacht, dass ICANN 78 dieses Jahr in Hamburg, seiner Heimatstadt, stattfindet. Er setzt sich bereits seit Jahren für die Digitalbranche sowie die digitale Entwicklung Hamburgs ein und ist unter anderem Mitbegründer der Hamburg Top Level Domain GmbH, die Domainendung .hamburg betreibt. Außerdem ist er Partner im Hamburger Office der Anwaltskanzlei Field Fischer und Experte für Technologie und Datenschutz und IT-Recht. Alle, die im ECO aktiv sind und auf ECO-Veranstaltungen sind, kennen ihn natürlich auch vom Gesicht her. Heute ist er beim Ohr am Netz dabei und ich freue mich sehr. Hallo Oliver.
Hallo Sven, grüß dich.
Oliver, wir wollen mal so ein bisschen Grundlagenforschung bzw. Grundlagenerklärung leisten in dieser Sonderfolge zum Thema ICANN. Also bitte sag doch mal, die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, die ICANN, was genau ist die und wie ist die aufgebaut?
Ja, der Name sagt es schon so ein bisschen, was sie macht, nämlich die Organisation für zugeteilte Namen und Nummern, Assigned Names and Numbers. Die ICANN ist quasi die weltweite Meldebehörde für Domainnamen und IP-Adressen, also für einen ganz zentralen Bestandteil des World Wide Web. Und damit ist sie eben global zuständig für die Namensvergabe im Internet. Es ist eine US-Organisation, eine Non-for-Profit-Organisation. Und ganz wichtig, sie funktioniert nach dem sogenannten Multi-Stakeholder-Model. Also man hört oft so, die ICANN sei die Internetregierung. Das ist nur zum Teil richtig. Ganz entscheidend ist, dass sich die Branche, die weltweite Names and Numbers Community, über die ICANN quasi selbst verwaltet und alle Entscheidungen in Bottom-up-Prozessen diskutiert und dann irgendwann verabschiedet. Also ein sehr aufwendiger, manchmal auch kontroverser Prozess, in dem die Entscheidungen für diese ganz grundlegende Funktion des Internet getroffen werden.
Aber eigentlich ein schönes Paradebeispiel dafür, dass es ja sehr wohl grenz- und regierungsübergreifend gehen kann oder könnte, oder?
Ja, und tatsächlich tatsächlich einzigartig auf der Welt, wenn man sich überlegt, dass Domainnamen und IP-Adressen eine ganz zentrale Voraussetzung dafür sind, dass Internet, wie wir alle es kennen und nutzen, überhaupt funktioniert und sich dann vor Augen führt, dass eine so zentrale Ressource in einem Selbstverwaltungsmechanismus und das eben, wie du schon sagst, weltweit über Grenzen hinweg, über Gesetze hinweg, über Politik hinweg seit so vielen Jahrzehnten schon erfolgreich und vor allen Dingen stabil und sicher verwaltet und betrieben wird, dann ist das schon beeindruckend. Und ich finde immer ein gutes Beispiel auch für viele andere Diskussionen, die wir so im Zuge der Frage nach Internetregulierung diskutieren.
Welche Aufgaben erfüllt jetzt die ICANN? Also wir haben es ja schon gesagt irgendwie, sie kümmert sich um IP-Adressen und auch um die Domains. Aber was ist die eigentliche Aufgabe dahinter? Also wahrscheinlich erstmal irgendwelche Kollisionen zu verhindern und zu verhindern, dass eine IP-Adresse, sage ich mal, zweimal rausgegeben wird. Das wäre so das Einfachste, denke ich, oder?
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ganze System kann natürlich nur funktionieren, wenn sowohl jede IP-Adresse als auch jeder Domainname einzigartig ist. Und insofern ist es in der Tat eine technische Herausforderung, dafür zu sorgen, dass das funktioniert. Ein großer Bestandteil ist aber auch die Sicherheit und damit die Stabilität dieses Systems zu bewerkstelligen und zu gewährleisten und natürlich auch in einem weltweiten Prozess die Rahmenbedingungen dafür festzulegen. Was muss ein Anbieter einer Top-Level-Domain für Sicherheit mitbringen? Nach welchen Policies funktioniert das? Wo werden nach welchem Muster die Inhaberdaten für eine Domain eingetragen? Wie erfolgt überhaupt die Vergabe der IP-Adresse? Wer ist dafür zuständig? Welche Unternehmen können sich bewerben und bekommen sie? All das ist also ein unglaublich komplexer Prozess, sowohl organisatorisch als auch technisch. Und am Ende des Tages steckt natürlich auch ein großes Geschäft dahinter, denn die Domainbranche ist ganz wesentlicher Bestandteil auch der Internetwirtschaft. Dort wird auch viel Geld verdient. Es gibt viele Unternehmen, die auf die ein oder andere Art und Weise von Names and Numbers leben. Also insofern auch ein wahnsinnig hoher wirtschaftlicher Nutzen, der dahinter steckt. Und das muss eben alles verlässlich und sauber und für alle fair und transparent betrieben werden. Und dafür sorgt die ICANN.
Jetzt ist es so, dass das ja alles, wenn es gut läuft, und das tut es offenbar, weitestgehend im Hintergrund abläuft. Wie macht sich denn die Arbeit der ICANN im Alltag von Unternehmen, Behörden oder auch von uns als Privatpersonen bemerkbar?
Also die Bedeutung der Internetadressen, der Domains ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wo das auch sehr plastisch wird. Es ist noch nicht allzu lange her, da hatten wir nur eine Reihe von sogenannten generischen Endungen wie .com und einige wenige andere und dann eben die über 250 ungefähr Länderdomains. Wir alle kennen .de, aber wir kennen auch .it und viele andere, die für die Länder weltweit auf dieser Erde stehen. Und das war es lange Zeit. Und dann hat in einem jahrelang dauernden Prozess die ICANN stellvertretend quasi durch die Community diese Beschränkung aufgehoben und hat auf einen Schlag, nicht ganz auf einen Schlag, aber etwas zeitversetzt, weit über 1000 neue Endungen eingeführt. Darauf konnten Unternehmen sich bewerben, um neue Endungen zu betreiben. Und seitdem ist das Internet eben viel, viel bunter geworden. Wir haben Endungen wie
.hamburg zum Beispiel.
Genau, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Genau, .berlin haben wir natürlich auch. Aber jetzt gerade im Zusammenhang mit der ICANN-Konferenz, die jetzt in Hamburg stattfindet, ist das natürlich auch ein tolles Beispiel. Wir haben eine Punkt Hamburg, wir haben eine Punkt Bayern, wir haben eine Punkt NRW, wir haben viele generische Begriffe wie Punkt Law oder alles Mögliche, was da dazugekommen ist, Punkt Hotel, Punkt GmbH, also über 1000 neue Endungen, unter denen dann wiederum die eigentlichen Internetadressen registriert werden können. Also das ist etwas, was es sehr plastisch macht. Aber auch andere Dinge, die wir alle kennen, aber gar nicht wissen, dass die ICANN damit zu tun hat. Wir sind jetzt ja im Oktober schon wieder kurz davor, dass die Zeit umgestellt wird und die ICANN sorgt zum Beispiel dafür, dass all die Geräte, die am Internet angeschlossen sind oder internetzugangsfähig sind, automatisch sich an diese neue Zeit anpassen. Wir kennen das alle von der Apple Watch, vom Handy, von allen möglichen Geräten, die sich dann automatisch an die neue Zeit anpassen. Und das ist eben eine zentrale weltweite Datenbank, die von der ICANN betrieben wird, die dafür sorgt, dass das funktioniert. Und das hört sich trivial an, aber dahinter steckt natürlich wahnsinnig viel Technik und Aufwand. Also auch das etwas abseits vom Bereich Names and Numbers, ein ganz spannender Bereich, bei dem die ICANN auch für Stabilität sorgt, für Sicherheit und dafür, dass all diese Dinge eben dann auch funktionieren.
Also die ICANN ist mit dafür verantwortlich, dass ich irgendwann vor einigen Jahren aufgehört habe, neben meinem Smartphone-Wecker noch einen traditionellen Radiowecker zu stellen in Nächten der Zeitumstellung, um nicht zu verpennen. Ja, also deswegen kann ich darauf vertrauen, dass mein Handy das auch wirklich mitmacht.
Genau, wenn es das Ende Oktober wieder tut, dann kannst du an die ICANN denken.
Ja, wir wissen ja alle Zeitumstellungen, ne? Spring forward, fall back. Ne? Das ist ja immer die Eselsbrücke, wie wir uns merken, in welche Richtung die Zeit sich umstellt. Wobei stellen müssen wir ja nicht mehr, außer vielleicht noch am Herd, ne? Oder im Auto, aber entsprechend irgendwie den Tag einplanen, vor allem den Abend davor. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dort Hamburg und ja, die ICANN kommt nach Hamburg. ICANN 78 ist das Annual General Meeting. Das findet jetzt in Hamburg statt. Warum hast du dich so lange und auch der ECO so lange dafür stark gemacht und was ist so besonders daran, dass es jetzt dieses Jahr in Hamburg stattfindet?
Also zunächst mal muss man wissen, dass die ICANN 3 Konferenzen pro Jahr ausrichtet und da sie eine weltweite Organisation ist und natürlich jede Region der Erde gleich und fair bedienen muss, zieht dieser ganze ICANN-Zirkus, man kann wirklich sagen, um die Welt. Also 3-mal im Jahr finden abwechselnd und so, dass jeder Erdteil gleichmäßig bedient wird, auf der ganzen Welt diese Konferenzen statt. Ich war schon fast überall, wo diese Konferenzen stattgefunden haben und habe dadurch natürlich auch viel gesehen. Aber in Deutschland war es tatsächlich das letzte Mal 1999, so lange ist das schon her, dass eine ICANN-Konferenz in Deutschland stattgefunden hat. Und deswegen war es uns natürlich ein großes Anliegen, nach all diesen Jahren irgendwann mal zu überlegen, Mensch, wie schaffen wir es, dass die ICANN mal wieder nach Deutschland kommt. Hamburg war mir persönlich ein besonderes Anliegen, natürlich, weil ich Hamburger bin, aber auch, weil mit der Punkt Hamburg die Hansestadt Hamburg eben auch ihre eigene Top-Level-Domain hat, die ich ja mal mit aus der Taufe gehoben habe. Und so sind wir eigentlich in einem Meeting mit der Stadt Hamburg mal darauf gekommen zu sagen, Mensch, wie kriegt man es eigentlich hin, dass man diese Konferenz mal wieder nach Deutschland holt, nach Hamburg holt im Idealfall. Das war der Ausgangspunkt. Das ist jetzt, ich glaube, 7 oder 8 Jahre her. So lange hat es tatsächlich gedauert.
Aber sag mal, vor 7 oder 8 Jahren bei der Stadt Hamburg, haben die verstanden, was die ICANN kann und macht und wie wichtig das ist, es nach Hamburg zu holen? Oder musstest du da sehr viel Überzeugungsarbeit
machen? Bei den direkten Ansprechpartnern, die eben auch unsere Ansprechpartner für den Betrieb der Punkt Hamburg Domain sind, war das Verständnis schon da, erfreulicherweise. Da musste man an anderer Stelle vielleicht noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Aber eigentlich war die Idee und dann auch die Begeisterung für diese Idee sehr, sehr schnell geboren und dann auch entfacht. Und von da aus war es aber dann noch ein wahnsinnig weiter Weg. Und wir hatten es schon einmal fast geschafft, denn die ICANN-Konferenz Nummer 69 vor ungefähr 3 Jahren, die hätte auch schon in Hamburg stattfinden sollen. Und was kam dann? Dann kam Corona und hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie hat dann ausschließlich virtuell in Hamburg stattgefunden, aber es ist niemand hergekommen. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir schätzen, dass 2.500 bis 3.000 Leute aus der ICANN-Community weltweit im Oktober jetzt nach Hamburg kommen. Und das ist natürlich ein Großereignis und ein Aushängeschild, nicht nur für die Stadt Hamburg, sondern auch für Deutschland als Digital- und Internetstandort. Eine tolle Gelegenheit, da unsere digitale Visitenkarte gegenüber der globalen Names and Numbers Community abzugeben.
Und es ist nicht so, wie man denkt, ein Annual Meeting, da trifft man sich einen Tag lang und redet miteinander. Das Ding geht eine ganze Woche. Was passiert denn da so? Also worauf dürfen wir uns denn freuen?
Ja, dazu muss man so ein kleines bisschen verstehen, wie die ICANN funktioniert, wie sie aufgebaut ist. Ich habe ja schon erwähnt, sie funktioniert nach dem sogenannten Multi-Stakeholder-Ansatz. Und das heißt tatsächlich, dass jede, aber auch wirklich jede Interessengruppe, die einen Bezug zu Names and Numbers hat, dort ihr eigenes Gremium hat, ihre eigene Supporting-Organisation, je nachdem aus welchem Wertschöpfungsbereich der Internetindustrie die Unternehmen kommen. Aber auch die Zivilgesellschaft ist dort breit vertreten mit eigenen Gremien. Und auch die Regierungen haben ein eigenes Gremium, das sogenannte GAC, das Government Advisory Committee, in dem Vertreter von Regierungen nahezu aus der ganzen Welt zusammenkommen und eben auch ihre Position zu bestimmten Fragen diskutieren, festlegen und dann verabschieden und dann in diesen Multi-Stakeholder-Prozess einfließen lassen. Also insofern sind das teilweise sehr, sehr komplexe Diskussionen und Entscheidungen, die dort getroffen werden. Sie dauern oft auch sehr lange und insofern ist eine Woche sehr intensiv und es passiert eben wahnsinnig viel in den jeweiligen Meetings dieser Gremien, aber interessanterweise eben auch am Rande. Wie bei jeder Konferenz finden natürlich auch Treffen statt zwischen unterschiedlichen Branchenteilnehmern, zwischen unterschiedlichen Stakeholdern, die nochmal hinter den Kulissen gewisse Positionen diskutieren oder abstimmen. Also insofern ist das immer eine Packed Agenda für diese Woche und sehr, sehr spannend zu sehen, was da alles passiert. Es ist unmöglich, dem allen zu folgen. Deswegen muss man so ein bisschen schauen, wo sind die Schwerpunkte, für die man sich selber interessiert oder die fürs Unternehmen wichtig sind und sich dann so ein bisschen die Dinge rauspicken.
Man merkt schon, du brennst für das Thema. Der Laie mag sich jetzt fragen, warte mal, die ICANN, die sorgen also dafür, dass es quasi das Internet so gibt, wie es da ist. Es ist eine weltweit agierende Organisation, bottom-up. Wieso muss man sich denn da noch live treffen und vor Ort miteinander reden? Geht es nicht alles schon digital? Was glaubst du, wie wichtig ist es, dass eben die Community wirklich an verschiedensten Orten der Welt jährlich mehrmals aufeinander trifft?
Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Auch die ICANN ist ja durch diese Feldversuche gegangen, aufgezwungen durch Corona, wo die Dinge eben rein virtuell stattgefunden haben. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir alle gemacht haben in jeder Organisation, in der wir arbeiten oder leben. Natürlich geht das für eine gewisse Zeit. Natürlich kann man sich auch online abstimmen. Natürlich kann man Meetings online machen. Aber ich glaube, dass gerade so eine weltweite Community tatsächlich auch von dem persönlichen Austausch lebt. Am Ende des Tages sind das alles Menschen. Und in diesem Fall ist einfach auch die Vielfalt der Kulturen, der Menschen dahinter, der unterschiedlichen politischen Systeme auch und der unterschiedliche Blickwinkel, aus dem die Leute auf dieses Thema schauen. Man kann sich vorstellen, dass ein Vertreter aus einem afrikanischen Land einen ganz anderen Blick auf das Thema Internet, Infrastruktur, Names and Numbers hat, als vielleicht der Vertreter einer großen US-Registry, also eines großen US-Unternehmens, das in diesem Umfeld aktiv ist. Und weil es so divers und so unglaublich vielfältig ist, ist, glaube ich, das persönliche Zusammenkommen umso wichtiger, weil nur das diese Dynamik entfaltet, die tatsächlich dahinter steht.
Was glaubst du, sind die großen Themen dieses Jahr 2023 auf der ICANN 78?
Also ich glaube, zwei Dinge sind im Moment spannend, vielleicht auch gerade für die, die nicht ganz so eng an den Themen dran sind. Es wird schon seit einigen Jahren diskutiert, wann die ICANN eine neue Runde aufmacht, in der es wieder möglich ist, dass Unternehmen sich als Betreiber neuer Domainendungen bewerben. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wir haben 2013, 2014 ungefähr 1900 neue Endungen bekommen. Und kurz danach wurde der Ruf schon laut, ein solches Fenster doch erneut zu öffnen. Und das wird seitdem diskutiert. Und so langsam treten wir da in die Zielgerade ein. Also die ICANN hat erste Pläne vorgelegt, wie so ein Zeitplan aussehen kann. Der frühestmögliche Zeitpunkt, wann dieses Fenster sich wieder öffnet, wäre voraussichtlich im Mai 2026. Und da bin ich persönlich sehr gespannt darauf, ob sich zu dieser Thematik jetzt Neues ergibt. Auch das ist ein unglaublich komplexer Prozess, wie man sich vorstellen kann. Also das ist ein Thema, das sicherlich jetzt hier in Hamburg auch eine Rolle spielt. Und das andere, das auch viele Menschen kennen, ist das Thema Datenschutz. Und das und vor allen Dingen auch die DSGVO, man glaubt das kaum, spielt auch bei ICANN eine große Rolle.
Exportschlager,
genau,
oder?
Genau, ja, tatsächlich ist das auch bei ICANN schon vor einigen Jahren angekommen. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass es eine weltweite Datenbank gibt, in der die Inhaber von Domainadressen registriert sind mit unterschiedlichen Kontakt- und Informationsangaben zu dieser Domain. Und dort sind natürlich auch personenbezogene Daten enthalten. Und im Zuge der DSGVO ist eine große Diskussion darum entbrannt, ob das nach europäischen rechtlichen Maßstäben überhaupt so geht oder ob man das nicht einschränken muss. Und die ICANN ist jetzt dabei, ein neues System zu etablieren, das auf der einen Seite ja den Sicherheitsinteressen, die dahinter stehen, auch gerecht wird. Denn natürlich dient eine solche Datenbank auch dazu, beispielsweise Markenrechtsverletzer ausfindig zu machen oder die Besitzer von Domains, unter denen strafrechtlich relevante Fake Inhalte Shops, ne, verbreitet werden. Zum Beispiel, ja, also insofern haben Strafverfolgungsbehörden und Rechteinhaber ein hohes Interesse daran, eine solche Datenbank nutzen zu können. Und umgekehrt sagen die Datenschützer natürlich, ist ja alles schön und gut, aber nichtsdestotrotz müssen wir die Vorgaben der DSGVO beachten, jedenfalls dort, wo europäische Daten verarbeitet werden. Aber das ist eben auch eine große Diskussion. Da soll ein neues System eingeführt werden. Das ist ein unglaublich hoher finanzieller, aber auch technisch komplexer Aufwand, der dahinter steht. Das sind so zwei Beispiele für Dinge, die jetzt auch in Hamburg diskutiert werden.
Oliver Süme ist Vorstandsvorsitzender des ECO, ist aber während der Woche ICANN 78 nur schwer zu erreichen, weil er sehr, sehr viel mitnehmen will und sehr, sehr viel sehen will, eben auf diesem Annual Meeting der ICANN. Oliver, vielen, vielen Dank für die tolle Erklärung und dir viel Spaß bei dem Meeting, auf das tolle Sachen entschieden werden und du ganz, ganz viel Neues mitnehmen kannst.
Herzlichen Dank.
Ja, jetzt haben wir ja schon einiges über die Bedeutung von Domains gehört und die Domainvergabe, die ja eine der Aufgaben der ICANN ist. Die ICANN hat auch ganz kuriose Aufgaben tatsächlich. Zum Beispiel ist sie die Hüterin der Schlüssel für das DNS, also für das Domain Name System. Da gibt es sozusagen einen Master Key, der von 7 weiteren Schlüsseln kontrolliert wird. Das Ganze hört sich so
an. Warte mal. Ein Schlüssel und 7 weitere Schlüssel, das ist ja fast wie der eine Ring Mega, und die anderen
oder?
Ringe, die unter
auch,
Elben, Menschen und Zwergen aufgeteilt wurden.
Es hört sich total irgendwie nach Herr der Ringe oder Herr der Schlüssel oder Hogwarts oder was auch immer an. Und es ist tatsächlich so, also alle 3 Monate kommen mindestens 3 dieser Menschen, also dieser Schlüsselträger, Trägerinnen in Los Angeles zusammen oder in Culpeper in Virginia, um den Master Key für die Namensdatenbank des Internets neu zu erzeugen. Und so eben die Sicherheit dieses DNS, dieses Domain Name Systems zu gewährleisten. Ich meine, wie abgefahren ist das denn? Ja, bitte, da kommen so irgendwie so 7 Menschen oder 3 irgendwo in Amerika zusammen, um irgendwelche Schlüssel fürs Internet zu aktualisieren. Also ich finde es eine wunderschöne Geschichte eigentlich.
Ich denke schon wieder an den Herrn der Ringe. Die Gemeinschaft, die sich zusammentrifft aus allen Völkern von Mittelerde, um zusammen Sauron zu bekämpfen, beziehungsweise genau. Den einen Ring, also den einen Schlüssel in den feurigen Berg zu werfen. Sehr schöne Vorstellung, genau. Das auf jeden Fall.
Ja.
Und schon wieder ein Punkt. Punkt, wie auch Oliver Süme ja schon sagte, dass es eben gerade in so digitalen Welten total wichtig ist, dass echte Menschen live zusammenkommen, einfach um das Ganze auch sicherer zu machen, ist in dem Fall hier ja auch so. Auch ICAN 78, da wird es wieder regulatorisch und technisch spezifisch, auf jeden Fall, das haben wir auch von Oliver schon gehört. Und Sidonie, du hast auch noch ein spannendes Gespräch geführt zu dem Thema.
Genau.
Im Gespräch.
Ja, jetzt haben wir ja von Oliver Süme schon so einiges an allgemeinem Hintergrund zur Bedeutung und Rolle der ICAN gehört. Jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr ins Detail sozusagen gehen und auf die Themen schauen, mit denen sich die ICAN beschäftigt. Zum Beispiel die Names and Numbers. Im ECO gibt es eine ganze Gruppe, die sich mit diesem Thema beschäftigt, das Names and Numbers Forum. Und der Director dieser Gruppe ist Thomas Rickert. Er ist Rechtsanwalt und Geschäftsführer von Rickert Law und unter anderem Experte für Domainrecht, Datenschutzrecht und IT-Recht. Ich freue mich sehr, mit ihm jetzt über die derzeitigen regulatorischen und fachlichen Schwerpunkte von ICAN zu sprechen. Herzlich willkommen hier im Ohr am Netz. Hallo Thomas.
Hallo, grüß dich.
Ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, du engagierst dich schon seit vielen Jahren beim ECO, bist unter anderem Director für das Names and Numbers Forum, das sich ja mit den Belangen der Domain-Industrie auseinandersetzt. Kannst du mal so ein bisschen erklären, worum es da geht, was ihr da macht und welchen Zusammenhang das zur ICAN hat?
Sehr gerne, Sinodi. Wir haben ungefähr 2008 das Names and Numbers Forum aus der Taufe gehoben, weil der ECO, der damals schon sehr, sehr viele Mitglieder hatte, unter diesen Mitgliedern noch ganz viele Unternehmen hatte, die Domainnamen anbieten, entweder als Registries, also als Vergabestelle selbst oder als verkaufende Stelle, als Registrar oder als Wiederverkäufer, als sogenannter Reseller in diesem Spiel. Und ich schlug dann dem ECO-Vorstand vor, dass doch der Verband vielleicht ein dediziertes Angebot für Unternehmen aus dieser Branche bieten sollte, weil es bis dahin nach unserer Kenntnis keine konzertierte Interessensvertretung der Domainindustrie gab. Und der Vorstand fand die Idee gut und sagte, Thomas, prima, aber da musst du es auch machen. Das hat mich dazu gebracht, dass ich seitdem das Names and Numbers Forum, wie wir es nennen, leite. Und die ECO-Mitglieder in diesem Bereich verwalten mehr als 70% aller Domainnamen weltweit. Und wir versuchen sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene dafür zu sorgen, dass diese Unternehmen ein angenehmes Umfeld vorfinden, um ihr Geschäft zu betreiben. Das heißt, wir halten ein Auge auf die regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland, auf EU-Ebene. Da ist das Thema NIS 2 für diejenigen, die das verfolgen, momentan brandaktuell und treibt die viel um, aber auch international. Und damit kommen wir insbesondere zu ICAN, weil die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers die Organisation ist, bei der im Rahmen des sogenannten Multi-Stakeholder-Ansatzes, wo sich also in unterschiedlichen Gruppen Regierungsvertreter, Zivilgesellschaft, aber auch Unternehmensvertreter treffen, basisdemokratisch Politiken entwickeln für die Domainindustrie. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Namen, Domainnamen, wir beschäftigen uns mit Nummern, mit IP-Adressen und das DNS, das Domain Name System, das sorgt dafür, dass die oft schwer zu merkenden IP-Adressen in einfach merkbare Domainnamen aufgelöst werden können. Und das ist im Grunde genommen ganz tief unten in der technischen Infrastruktur des Internets verortet, für diejenigen, denen das bisher noch nicht sagt. Das heißt, wenn man meint, man würde mit dem Browser, wenn man da eine Domain eingibt, die Webseite aufrufen, dann ist das technisch so nicht zutreffend, sondern es passieren zwei Dinge. Im ersten Schritt fragt der Browser, ohne dass man es mitbekommt, welche IP-Adresse zu der angefragten Domain gehört. Und im zweiten Schritt ruft dann der Browser die IP-Adresse auf, mit der dann die Webseite oder andere Dienste angesprochen werden. Das heißt, das ist was, was für den Betrieb des Internets ganz, ganz wichtig ist. Da gibt es auch viel Begehrlichkeiten drumherum. Also man hat zum Beispiel gesehen, dass zu Beginn des Ukraine-Kriegs die russische Regierung sich schon bei ICAN erkundigt hat, was denn passiert, wenn die Ukraine einverleibt wird und man dann deren Länderänderung auch mit betreiben möchte, beziehungsweise dass die beendet werden soll. Umgekehrt gab es Versuche, Ländern die eigene Länderänderung, die CCTLD, die Country Code Top-Level Domain, wegzunehmen. Das heißt, das hat auch ganz praktische Auswirkungen, geopolitische Auswirkungen, was wir da machen. Und dazu kommen vergleichsweise profane Dinge wie die Übertragung von Domainnamen von einem auf den anderen Anbieter. Dass das alles reibungslos funktioniert, das liegt daran, dass bei ICAN die entsprechenden Politiken entwickelt werden, die dann für alle Anbieter in dem Bereich verbindlich sind. Und ich bin momentan in der glücklichen Situation für den ECO-Verband bei den Internet Service Providern oder für die Internet Service Provider im Council der Generic Name Supporting Organization zu sitzen. Das heißt GNSO für diejenigen, die an einem weiteren Akronym interessiert sind. Das heißt, da werden die Politiken für generische Namensräume entwickelt.
Es scheint eine Vorliebe der Icon zu sein, mit vielen, möglichst vielen kryptischen Abkürzungen zu arbeiten. Das habe ich schon
gesagt. Das ist richtig. Inzwischen ist das vergleichsweise einfach. Als ich mit dem Ganzen angefangen habe, vor ganz, ganz vielen Jahren, da gab es noch nicht mal ein Mouseover auf der Icon-Webseite. Das heißt, heute ist es recht einfach. Man geht auf die Webseite und wenn da ein Akronym ist und man fährt mit der Maus drauf, dann wird das aufgeschlüsselt. Aber damals musste man das immer noch im Einzelnen recherchieren.
Musste man noch wissen, was das alles bedeutet. Genau. Okay. Ja, Stichwort NIS2 hast du gerade schon genannt als eine der aktuellen regulatorischen politischen Richtlinien, die wahrscheinlich auch im Rahmen von ICON diskutiert werden. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal versuchen, einfach zu erklären, worum es sich dabei handelt und welche Auswirkungen diese NIS2-Richtlinie eben haben könnte?
Gerne. Also diejenigen, die sich in Deutschland mit dem regulatorischen Umfeld für Internet- oder Infrastrukturanbieter beschäftigen, denen ist NIS sicherlich schon bekannt. Also es gab schon NIS1, bevor es jetzt NIS2 gibt. Da wurden Anforderungen insbesondere an Anbieter kritischer Infrastrukturen gestellt, um sicherzustellen, dass die halt entsprechend gewaffnet sind gegen Cyberangriffe, aber auch gegen ansonstige Bedrohungen. Und was jetzt bei NIS2 eine Besonderheit ist, ist, dass es da einen Artikel gibt, der da eigentlich gar nicht konzeptionell richtig reinpasst. Nämlich ist das ein Artikel, der Registries, Registrare, aber auch Wiederverkäufer und Anbieter von sogenannten Privacy and Proxy Services. Das heißt, wenn man nicht möchte, dass die eigenen Registrierungsdaten veröffentlicht werden, dann kann man so einen Dienst mit einschalten zur Anonymisierung, wenn man möchte, dass die verpflichtet sind, eine Datenbank von Registrierungsdaten vorzuhalten, also die Akkuranz der Daten zu validieren, dazu bestimmte Daten zu veröffentlichen und auf Anfrage berechtigter Anfragen der Registrierungsdaten für eine Domain zu beauskunften. Und das ist was, was es momentan schon gibt. Das gab es seit jeher. Aber mit dem Inkrafttreten der DSGVO hat ICANN für die generischen Domainnamen den sogenannten Whois-Dienst, über die diese Daten vorher einfach immer frei zugänglich waren, eingeschränkt, damit personenbezogene Daten nicht frei zirkulieren. Das ist im Übrigen eine Forderung, die die europäischen Datenschützer an ICANN schon seit Mitte der Nullerjahre gestellt haben. Aber jetzt wurde da ernst gemacht und viele Daten waren nicht mehr verfügbar. Und das war Regierungen und Strafverfolgern Dorn im Auge. Und insofern möchte man jetzt dafür Sorge tragen, mit diesem Artikel 28 der NIS2-Richtlinie, dass Registrierungsdaten möglichst akkurat sein sollen und möglichst verfügbar sein sollen, soweit das im Rahmen der rechtlichen Rahmenbedingungen möglich ist. Und das sorgt für ganz, ganz viele Fragen, weil bei ICANN eine entsprechende Anstrengung bereits unternommen wurde, im Rahmen des Möglichen Daten zugänglich zu machen und auch für eine Beauskunftung berechtigter Stellen zu sorgen. Das ging aber offensichtlich dem europäischen Regulierer, dem europäischen Gesetzgeber nicht weit genug, sodass man gesagt hat, man will das jetzt mal regulieren. Und das wirft zum einen für die Anbieter, weil dieser Text des Artikel 28 vergleichsweise vage ist, Fragen auf, wer jetzt tatsächlich diese Aufgaben, die ich eben genannt habe, erfüllen muss. Ist das die Registrierungsstelle selbst? Ist das der Registrar? Ist das der Wiederverkäufer? Müssen sie es alle machen? Ja, also das sind Dinge, die im Text nicht eindeutig geregelt sind. Was passiert, wenn eine Validierung von Inhaberdaten scheitert? Da sagt die Richtlinie nichts dazu. Muss man dann eine Domain in Anführungszeichen platt machen? Das heißt, aus dem DNS nehmen, dass sie nicht mehr auflöst, dass nicht mehr funktioniert, muss man die dann löschen? Und das führt dann so zu so kuriosen Gedankenspielen, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Regierung selber Domainnamen registriert hat und man dann da jemanden einen Kontakt anschreibt, der weiß unter Umständen gar nicht, was dieses Validierungsgesuch soll. Mhm. Der ist möglicherweise gar nicht zuständig. Und wenn der dann innerhalb der vorgegebenen Zeit die Inhaberdaten nicht validieren kann, würde man dann beispielsweise von der Behörde eine Domain suspendieren, würde man die löschen. Ja, das zieht sich im Grunde genommen durch bis hin zu Unternehmen oder privaten Nutzern, die vielleicht nur mal vergessen haben, eine Anschriftsänderung durchzugeben, wo aber ansonsten nichts Kritisches mit den Domainnamen gemacht wird. Also wie sanktioniert man das? Das ist noch offen. Dazu droht eine ziemliche Zersplitterung, weil die Umsetzung dieser Richtlinie jetzt bei den nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten liegt. Und wir wissen nicht, wie die das machen. Es gibt zwar eine Gruppe, die das koordinieren soll, aber wir bekommen da ziemlich unterschiedliche Signale, wie die das machen wollen. Dann wäre es eine große Herausforderung für die Anbieter, aber auch für Nutzer, wenn jetzt von Land zu Land unterschiedliche Anforderungen gestellt würden und die Anbieter dann ihren Kunden im einen Fall vielleicht eine Prävalidierung, im anderen Fall eine Postvalidierung anbieten müssten. Das heißt, das kann alles ganz, ganz hässlich werden und zu einer ziemlichen Fragmentierung führen. Und aus dem Grund haben wir uns dazu entschlossen, wir sind da seit langer Zeit dran an dem Thema, haben Stellungnahmen geschrieben und entsprechende Veranstaltungen dazu schon gemacht. Aber wir werden im Rahmen des anstehenden ICANN-Meetings in Hamburg einen kompletten Tag unter Beteiligung von Regierungsvertretern und Industrievertretern nur über diesen Artikel 28 diskutieren. Weil wir wissen, dass die Mitgliedstaaten noch nicht alle so weit sind, dass sie das jetzt in nationales Recht umsetzen würden. Und wir möchten mit dieser Anstrengung dafür sorgen, dass wir beiderseitig verstehen, warum es Bedenken seitens der Industrie gibt, aber auch dafür Sorge tragen, dass wir möglichst wenig Zersplitterungen bei den rechtlichen Anforderungen haben. Ein weiterer Aspekt sollte sicherlich auch nochmal über diesen Kanal der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Und das ist, dass eine Reihe von außereuropäischen Regierungen überhaupt nicht glücklich damit sind, dass die Europäische Kommission vorgeprescht ist und diesen Bereich reguliert hat.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Genau, ist ja eine europäische Geschichte.
Ja, die halten sich da alle ziemlich vornehm raus, weil sie sagen, das ist was ICANN global regeln soll. Und die haben Bedenken, dass das jetzt eine Steilvorlage für Regierungen sein könnte, die vielleicht sowieso an einem basisdemokratischen Ansatz, wie dem der ICANN verfolgt, nicht interessiert sind, dass die auch einfach das ganze Thema durchregulieren. Und je mehr nationale gesetzliche Anforderungen oder regionale gesetzliche Anforderungen wir haben, umso schwieriger ist es, den Slogan von ICANN, One World, One Internet, tatsächlich umzusetzen. Weil wir möchten ja, dass möglichst einheitliche Standards gelten. Also da hoffen wir, dass die Kommission auch versteht, dass es vielleicht günstig gewesen wäre, hier doch auf ICANN zu warten, weil der Regelungsgehalt dessen, was wir jetzt in NIS 2 finden, eigentlich für die Anbieter nicht mehr Rechtssicherheit oder höhere Anforderungen mit sich bringt, als das, was bei ICANN schon entwickelt wurde.
Wir haben schon über die Bedeutung der Top-Level-Domains gesprochen, die Länder-Domains, aber ja auch, es gibt ja auch weitere Top-Level-Domains wie .email, .club oder auch sogenannte Geo-TLDs wie .hamburg oder .berlin. Und da steht jetzt beim nächsten ICANN-Meeting auch eine nächste Runde für neue Top-Level-Domains an. Was heißt das denn? Also kannst du uns mal erklären, wer entscheidet überhaupt, welche Top-Level-Domains wann eingeführt werden und welche Vorteile diese neuen TLDs haben?
Sehr gerne. Also zunächst ist vielleicht nochmal wichtig zu unterscheiden zwischen Länderendungen, Country Code, Top-Level-Domains wie .de, .fr für Frankreich oder .ch für die Schweiz. Die orientieren sich an der ISO 3166 Liste der Länderkürzel. Darüber sprechen wir hier nicht, sondern wir sprechen über generische Namen. Und für generische Namen wie com.net.org bis info, aber jetzt auch .bayern, .nrw, .köln und andere, .New York City, .email hattest du gerade angesprochen, da ist ICANN für zuständig. Und da hat vor etwas mehr als 10 Jahren ICANN eine große Bewerbungsrunde durchgeführt, mit der wir diese neuen Endungen gesehen haben. Vorher gab es auch schon mal die Einführung neuer Endungen, aber hier ist wirklich in großem Stil Bewerbungsverfahren gelaufen, das uns dann mehr als 1000 neue Endungen beschert hat. Und da ist der Auftrag von ICANN ist, für Wettbewerb im Domainnamenbereich zu sorgen, stand schon seit einer ganzen Weile die Diskussion darüber an, wann die nächste Möglichkeit besteht, sich um die eigene TLD, die eigene Top-Level-Domain zu bewerben. Das hat jetzt leider doch wieder eine ganze Reihe von Jahren gedauert, weil die Community und die Regierung, die ja auch sich einbringen, da eine ganze Menge Punkte hatten, die ausdiskutiert werden sollten. Aber so wie es jetzt aussieht, wird man wohl im Mai 2025 das neue Bewerberhandbuch veröffentlichen, das Applicant Guidebook, wo die Bewerbungsanforderungen um eine neue TLD drin niedergelegt sind. Und wenn man sich dann bewerben kann, dann wird ICANN in der Folge, die Daten stehen alle noch nicht genau fest, Bewerbungen entgegennehmen. Und nach deren Prüfung werden dann weitere Endungen dann in die sogenannte Root-Zone delegiert und über das Domainnamensystem verfügbar sein. Das sind Registry-Operator, die sich darum bewerben können. Und das können letztlich alle möglichen Begriffe sein. Es gibt ein paar Begriffe, für die man sich nicht bewerben kann. Aber du sprachst gerade die Geo-TLDs an. Das heißt, wenn eine Stadt, wenn eine Region ein Interesse daran hat, sich eine eigene digitale Identität zuzulegen, digitale Grundstücke verfügbar zu machen, unter denen man dann online sein Geschäft betreiben kann oder sich nur entsprechend der Weltöffentlichkeit präsentieren kann, dann wäre das eine Gelegenheit. Das heißt, das sollte jeder für sich mal prüfen, ob das was ist für ein Unternehmen, für eine Gebietskörperschaft oder auch einfach so für Unternehmer, die sagen, ich habe eine super Idee für eine Bezeichnung, unter der sich vielleicht Registrierende im Internet Sichtbarkeit verschaffen wollen. Und dann wäre das die Möglichkeit. dafür.
Aber als Privatperson kann ich das nicht machen.
Nein, also man kann als Privatperson sich nicht um eine TLD bewerben. Man braucht also ein rechtliches Vehikel. Das heißt, eine juristische Person, die das macht. Aber es gibt genügend Unternehmer, Unternehmerinnen, die haben für sich das als Geschäftsidee erkannt und dann über entsprechende Gesellschaften Bewerbung eingereicht.
Okay, ja, vielleicht letzte Frage, so ein bisschen Ausblick. Was denkst du, was sind so die großen Zukunftsthemen, mit denen sich die ICAN künftig beschäftigen wird? Technologischer Art, aber auch politische Entwicklungen. Womit rechnest du da?
Letztlich von allem ein bisschen. Um ehrlich zu sein, bei ICAN ist das Thema regulatorische Entwicklung seit einigen Jahren stärker in den Fokus gerückt, weil man da den Eindruck hatte, man entwickelt irgendwelche Politiken und dann überholen einen Gesetzgeber oder die Gesetzgeber haben nicht hinreichend auf dem Radar, was bei ICAN passiert und sind nicht so informiert, dass sie das in ihre Überlegungen mit einstellen können, wenn sie Gesetze schreiben. Das heißt, da gibt es seit einer ganzen Weile schon regelmäßig Sessions zu bei den ICAN-Meetings, wo ein Regulatory Update gegeben wird, damit man da frühzeitig planen kann. Also das ist sicherlich wichtig. Dann wird uns sicherlich in der nächsten Zeit dieses Thema Subsequent Procedures, so wie es heißt, also die neue Runde von Bewerbungen, weiter auf Trab halten, dass man da noch die genauen operativen Rahmenbedingungen weiter ausdifferenziert. Ein weiteres Thema, das in der Community zunehmend an Bedeutung gewinnt, sind alternative Namensräume, die nicht über ICAN reguliert werden. Das sind dann so Blockchain-Domainnamen, die alle möglichen Schutzmechanismen, die ICAN anbietet für Rechteinhaber, Markenrechtsinhaber etc. dann nicht aufweisen, die aber trotzdem, wenn sie eine größere Akzeptanz und Verbreitung finden, vielleicht zu Zuordnungsverwirrungen führen können oder auch technische Kollisionen verursachen können, wenn das nicht sauber gemacht ist. Das heißt, neue Entwicklungen in dem Bereich, aber auch alternative Möglichkeiten, DNS-Records abzurufen. Das ist was in technischer Hinsicht sicherlich die ICAN-Community auf Trab halten wird.
Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Thomas Rickert, für diesen Hintergrund zum Thema Names and Numbers und dem DNS des Internets und ja, dem Ausblick, was dazu im Rahmen des ICAN-Meetings in diesem Jahr wichtig werden könnte. Ich würde sagen, wir sehen uns in Hamburg.
Das machen wir. Ganz vielen Dank.
Also ich muss sagen, ich war sehr froh, als dann endlich neue Top-Level-Domains kamen, weil immer, wenn man irgendwie eine Website gesucht hat, also eine Domain für irgendeine Website, dann war die schon weg, weil es gab halt nur so ein paar, ne, die man kannte, also sowas wie com oder de oder so ein Quatsch. Und meine ist ja auch Info, also SvenOswald.info, ihr müsst jetzt da nicht raufgucken, weil die ist total veraltet, aber auf jeden Fall habe ich mir eine Info-Domain damals geholt und war auch sehr froh, weil ich glaube SvenOswald.de, SvenOswald.com, das war alles schon weg und so hat es auf jeden Fall ganz gut gepasst. Wir haben ja auch gehört von Oliver vorhin schon, dass über weitere nachgedacht wird. Keine Ahnung, was da jetzt noch alles auf uns zukommen wird. Wichtig ist aber dann eben auch, dass die gut verwaltet werden. Und dazwischen hängen dann immer noch Organisationen oder Firmen, die dann eben diese Top-Level-Domains quasi an uns Privatkunden vermakeln oder so. Und zwischen der ICAN und diesen Anbietern, da gibt es ja noch eine Einheit, die dazwischen hängt. Und mit denen hast du dich unterhalten, Sidon.
Genau, Domains und Co. sind eben nicht nur für die Organisation des Internets wichtig, sondern eben auch für die Wirtschaft. Und wie sich eben die Arbeit der ICAN auf diesen Sektor auswirkt, darüber habe ich mit Michael Riedel gesprochen.
Im Gespräch.
Ja, wir haben es ja heute schon mehrfach gehört. Die Arbeit von ICAN beeinflusst im Prinzip jede Person, jede Behörde und jedes Unternehmen, das sich mit dem Internet beschäftigt und zu tun hat. Besonders betroffen sind natürlich Unternehmen der Internetwirtschaft. Und eins davon ist Team Internet. Team Internet ist einer der führenden Registry-Backend-Provider mit einem großen Netzwerk an Registraren und Resellern sowie Dienstleistungen im Bereich Markenschutz und Monetarisierung von Domains und Traffic. Und ich freue mich jetzt sehr, dass der CEO Michael Riedel bei uns ist, um mit ihm über den Einfluss von ICAN auf Unternehmen und ja, so die Anknüpfungspunkte, die sein Unternehmen eben auch an ICAN hat, zu sprechen. Herzlich willkommen, Michael, hier beim Ohr am Netz.
Ja, vielen herzlichen Dank, Sidonie. Freut mich, heute hier sein zu können. Die Team Internet-Gruppe ist ja aus zahlreichen Akquisitionen entstanden, wie du schon erwähnt hast, von Registry-Backend-Dienstleistungen bis zu Markenschutzleistungen rund um Domains. Und allerhand von Marketingaktivitäten inklusive dem Betrieb von Vergleich.org, dem führenden deutschen Produktvergleichsportal. Und von daher ist mir auch heute besonders eine Freude, mal wieder ein Interview auf Deutsch geben zu dürfen.
Ja, starten wir doch einfach mal beim Start. Wann hat sich denn Team Internet als Unternehmen dazu entschieden und vielleicht auch warum, eben ICAN beizutreten?
Die zwei ältesten Gruppenunternehmen, die eine ICAN-Mitgliedschaft haben, müssten eigentlich unsere Key Systems und die moniker.com sein, die beide IANA-Nummern 228 und 269 haben. Ich meine, beide Unternehmen hätten sich irgendwann im Sommer 2000 akkreditiert, also nur 2 Jahre nach der Gründung der ICANN oder weniger als 2 Jahre nach der Gründung der ICANN. Wir feiern ja gerade den 25. Geburtstag.
Genau, Jubiläum dieses Jahr. Mhm.
Damals hat sich ja die ganze Domain-Industrie radikal gewandelt. Domains gibt es ja bereits seit 1983, wo wir jetzt dann auch schon einen 40-jährigen Geburtstag haben. Und wir erinnern uns ja auch noch an die Zeiten vor ICANN. Ich habe, glaube ich, meine erste Domain 1997 registriert, noch vor der Gründung der ICANN. Und das war damals ein wichtiger Schritt, der die gesamte Industrie industrialisiert hat. Und die beiden ersten Domain-Registrare in unserer Gruppe, Moniker und Key Systems, hatten dabei allerdings verschiedene Ansätze. Die Key Systems hat sich in erster Linie als eine Reseller-Plattform etabliert, wo große internationale Hosting-Unternehmen ihre internationalen Domainnamen eingekauft haben, während sich Moniker.com mehr auf das Klientel von Domain-Investoren konzentriert hat, die dann eben große Portfolios an Domainnamen angelegt hat. Und die ICANN-Akkreditierung war natürlich hierfür der erste notwendige Schritt, um hier in dem neuen Ökosystem, so wie es dann ab 1998 etabliert wurde, agieren zu können.
Mhm. Nun hat sich ja das Internet in den letzten 25 Jahren durchaus entwickelt und gewandelt. Welche Aspekte von ICANN sind denn seitdem gleich geblieben und was hat sich geändert?
Was gleich geblieben hat, ist natürlich die Mission der ICANN, das Vertrauen von Verbrauchern in die Nutzung des Internets zu unterstützen und die Bedrohung für das DNS-System zu mindern. Und ansonsten hat sich natürlich innerhalb dieser Mission sehr viel geändert, seit wir uns selbst akkreditiert haben. Wie es nur mal durch einige große Meilensteine gehe, nach meiner besten Erinnerung in chronologischer Reihenfolge. 2010 zum Beispiel war großer Enthusiasmus über die Einführung von EDNs, also internationalisierten Domainnamen, was natürlich in vielen Sprachräumen neue Domainmöglichkeiten ergeben hat. Ja. Vielleicht noch größer dann in 2012 das NTLD-Programm. Das NTLD-Programm war für uns als Gruppe noch einmal entscheidend. Unsere Centric Registry, Teil der Team-Internet-Gruppe, hat sich seit damals als der führende Anbieter für Registry-Backends-Dienstleistungen für neue Top-Level-Domains etabliert. Heute sind ungefähr 45% aller neuen Top-Level-Domains auf unserem Backend verteilt auf mehr als 100 verschiedene Top-Level-Domains. Mhm. Das hat sicherlich die Entwicklung der Gruppe maßgeblich beeinflusst. Aber auch danach gab es natürlich noch relevante Änderungen, wie zum Beispiel 2016, als dann die Aufsicht über die DNS-Route von dem US-Handelsministerium auf das Multi-Stakeholder-Modell der ICANN überführt wurde. Oder auch im gleichen Jahr, als dann die IANA-Funktionen dann entsprechend von der direkten US-Regierungsaufsicht auf die Multi-Stakeholder-Gemeinschaft übertragen worden sind.
Nun hast du gerade schon eingangs gesagt, dass eure Registrierung bei der ICANN natürlich so eine Voraussetzung war, im Grunde auch für eure Geschäftstätigkeit, gerade als Registrar. Wie beeinflusst denn die Arbeit der ICANN nun direkt sozusagen eure Arbeit für Team Internet?
Die Rolle ist ja mehr als nur auf unser Unternehmen. Im Wesentlichen würde ich jetzt hier 4 große Kernfunktionen sehen. Einmal die Akkreditierung, was dafür sorgt, dass eben Registrare durch einen Akkreditierungsprozess laufen müssen. Und das macht ja auch durchaus Sinn, dass nicht jeder ohne irgendeinen Qualitätsnachweis als Registrar agieren kann. Immerhin agiert man hier mit digitalen Vermögensgegenständen der Kunden, wo Kunden ihre Geschäftsprozesse darauf aufbauen, ihre E-Commerce-Shops aufbauen. Von daher ist der Akkreditierungsprozess, glaube ich, sehr wichtig, um dafür zu sorgen, dass wenn jemand eine Domain registriert, er sich auch darauf verlassen kann, dass der Registrar bestimmten Qualitätskriterien entspricht. Der zweite Schritt, der dann der Akkreditierung nachfolgt, ist die Compliance, sodass die ICANN auch ständig verfolgt, werden die Voraussetzungen für die Akkreditierung noch immer eingehalten, wird die Genauigkeit der US-Daten ausreichend verfolgt, werden Domain-Transfer-Prozesse richtig abgewickelt. Was mir auch wieder hier wichtig ist, wir haben ja gerade in den Anfangsjahren viele Betrugsversuche gesehen, wo wir so untersucht haben, Domains zu entführen, indem man Identitäten vorgegaukelt hat oder sonst mit betrügerischen Methoden versucht hat, Domainnamen in eigenen Besitz zu bekommen. Und da ist sicherlich die Aufsicht der ICANN sehr hilfreich, um eben dafür zu sorgen, dass jeder in der Industrie immer bereit ist und die richtigen Sicherheitsmechanismen hat, dass eben solche Vorfälle immer seltener werden. Und wir haben ja auch keine sehr großen Domain-Diebstähle wie in den Anfangsjahren mehr. Ich hatte ja gesagt, es sind 4 Funktionen. Da sorgt eben noch die ICANN dafür, dass eben Berichterstattung und Datenbereitstellung stattfindet, dass man eben sieht, wie viele Domainnamen das, was auch, glaube ich, für die Industrie sehr relevant ist. Die letzte Funktion ist dann die politische Beteiligung, sodass eben alle Stakeholder an dem Prozess teilnehmen können, um die neuen Richtlinien für die nächsten Jahre entsprechend gemeinsam auszuarbeiten in einem Konsens.
Hm. Ja, teilnehmen ist eigentlich ein schönes Stichwort für die nächste Frage. Wie konkret kann denn ein Unternehmen wie Team Internet eben bei ICANN teilnehmen oder sich engagieren?
Da gibt es ja verschiedene Level. Erst einmal haben die verschiedenen ICANN-Konferenzen auf der ganzen Welt, die ja auch für jeden offen stehen, der ein Interesse an den ICANN-Konferenzen hat. Und wenn es nur ist, in der Form, sich eine Meinung zu verschaffen oder versuchen, Meinungen zu beeinflussen oder seine Meinung zu vertreten. Wir mit mehreren ICANN-Mitgliedschaften haben natürlich dann auch dann formellere Kanäle, um dort mitzuwirken. Mhm. Nicht zuletzt gibt es natürlich den ganzen Dialog durch verschiedene Interessensgruppen, in dem man sich dann eben zu verschiedenen Themen austauscht. Ob es jetzt um Datensicherheit geht, Implementierung von GDPR oder ähnlichen, oder auf Deutsch DSGVO-Richtlinien. Mhm. Und dass die ICANN jetzt 25 Jahre feiern durfte, ist sicherlich auch eine Funktion davon, dass alle Stakeholder sehen, dass es dort eben einen Nutzen gibt und man eben mit der Organisation glücklich ist und die ICANN eben die Rolle spielt, die verschiedenen Akteure in dieser Branche zu koordinieren.
Welche Konsequenzen hätte das für euch, wenn die ICANN gar nicht existieren würde?
Das würde natürlich die aktuelle Funktionsweise, das Internet, wie wir es heute kennen, maßgeblich in Frage stellen. Wir müssen damit rechnen, dass die Route fragmentiert würde, was dann sowohl zu Verwirrung bei Verbrauchern führen kann, einem erheblichen Verlust an Benutzerfreundlichkeit oder auch Vertrauen in das Internet als Ganzes. Und damit wäre nicht nur Team Internet unglücklich, sondern alle in der Branche oder vielmehr noch eigentlich die gesamte Gemeinschaft im Internet. Wir hätten fehlende Standardisierung, wir hätten mehr Sicherheits- und Stabilitätsrisiken, vermutlich auch mehr Ineffizienzen, eine fehlende Multi-Stakeholder-Verwaltung. Und das sind natürlich alles Fragen, die wir uns freuen, dann auf der ICANN 78 Jahreshauptversammlung zu diskutieren.
Ja, ein paar Themen haben wir ja jetzt schon besprochen, hast du schon genannt, die für euch besonders relevant sind in diesem ganzen ICANN-Komplex. Wenn man sich so die Agenda anguckt für das nächste ICANN-Meeting oder eigentlich ja jedes ICANN-Meetings, die ist ja immer enorm, da sind ja unglaublich viele Themen drauf. Welche Themen sind denn für dich da besonders spannend und auf welche Diskussionen oder Prozesse freust du dich jetzt auch besonders auf dem diesjährigen ICANN-Meeting in Hamburg?
Also erst einmal freue ich mich, nach den vielen Corona-Jahren wieder viele Gesichter zu sehen, ja, die ich vielleicht nicht gesehen habe auf der letzten ICANN. Sehr relevante Themen, speziell für uns, sind natürlich einmal die neue NTLD-Runde. Mhm. Wann geht es tatsächlich los? Was werden die Unterschiede im Genehmigungsprozess sein? Ja. Dass wir uns dort eben darauf vorbereiten können und wir dann neue Kunden akquirieren können, um eben das Internet, um neue Domain-Endungen zu erweitern. Sicherlich sind auch alle gespannt, wie es in dem Prozess um die CEO-Nachfolge weitergeht. Mhm. Bei der ICANN natürlich auch ein entscheidender Prozess, wie für alle Unternehmen, die durch einen Führungswechsel gehen. Ja. Ich will ja auch nicht versäumen zu erwähnen, dass das Team Internet hier einen CEO-Workshop auch einberufen hat, der am Dienstag während der ICANN stattfinden wird. Noch einmal alle Entscheidungsführer, zumindest einige Entscheidungsführer der Branche zusammenbringen wollten, um ja auch nochmal gemeinsam zu überlegen, was sind wirklich die Themen, die wichtig sind. Und ICANN greift schon viele Themen auf und auch ja die ECO speziell, insbesondere was jetzt Datensicherheit angeht. Aber auch darüber hinaus wollen wir auch andere Themen aufbringen, wie zum Beispiel, wie sieht es denn mit dem CO2-Fußabdruck der Branche aus?
Ja, ganz wichtiges Thema. Ja.
Und speziell deswegen haben wir doch eine Gruppe eingeladen, die sowohl Registries, Registrare als auch Webhosting-Unternehmen umfasst, weil in einer Welt, die so verbunden ist wie wir, wo ein Webhoster bei uns die Domains kauft und wir kreieren sie dann wiederum bei den Registries, da kann man nur den CO2-Fußabdruck vermindern, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen.
Absolut, ja. Also auch das eine ganz wichtige Funktion der ICANN-Meetings, gegenseitiger Austausch und Vernetzung zu Zukunftsthemen des Internets. Ganz herzlichen Dank, Michael Riedel, CEO von Team Internet, für diese Einblicke. Ja, welche Bedeutung die ICANN eben auch ganz konkret für Internetunternehmen wie Team Internet hat. Danke, dass du bei uns warst. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja in ein paar Tagen in Hamburg tatsächlich. Ich werde auch da sein.
Ja, sehr, sehr gerne, Sidonie.
Also da kommt was auf uns zu. Endlich ist die ICANN wieder in Deutschland, in Hamburg. Und das wird eine anstrengende, lange, aber bestimmt sehr interessante Veranstaltung werden. Wer Lust hat, beim ICAN 78 dabei zu sein, kann sich noch bis zum 20. Oktober dafür registrieren. Es kostet übrigens nichts, die Registrierung, ist aber total wichtig, wenn man hingehen will. Also wer dazu Lust hat, wir packen ein paar Links in die Shownotes, einfach da nochmal reingucken und dann, naja, vielleicht sieht ja der eine oder die andere den einen oder den anderen da vor Ort. Oliver Süme werden wir da wenig sehen, der wird wahrscheinlich von einem Vortrag und einem Gespräch zum nächsten hasten, das haben wir schon gehört. Er hat sich den Kalender ziemlich voll geproppelt. Mal gucken, was er uns danach zu berichten hat. Also Sidoni, ich würde sagen, irgendwie, wir lehnen uns entspannt zurück und hören uns genau in diesem Zusammenhang in 2 Wochen wieder. Mal gucken, was bis dahin so passiert mit dem guten alten Internet.
Genau. Das Motto ist One World, One Internet. Das ist doch ein sehr schöner Abschluss für diese Folge, finde ich.
Klingt ein bisschen wie Dr. Motte bei der Love Parade, aber ich bin sehr gespannt.
Mit den 7 Schlüsseln.
Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.